and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr, in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Wir haben zum Beispiel auch bei einer langen Nacht der Museen mal über eine neue Wespenart abstimmen lassen von den Museumsbesuchern. Und das haben wir dann auch publiziert tatsächlich, das Abstimmungsergebnis der Museumsbesucher. Und jetzt gibt es eine Wespe, die nach den Dementoren von Harry Potter benannt ist, Ampulex Dementor.
Ja, Artnamen sind auf Latein manchmal etwas sperrig und schwer auszusprechen. Aber Artnamen müssen nicht langweilig sein. Im Gegenteil. Die Benennung der Arten ist eine Kunst. Zeit, dass wir in die wundersame Welt der wissenschaftlichen Namen eintauchen. In dieser Folge mit Michael. Professor Dr. Michael Ohl hat als Biologe und Insektenforscher schon selbst Artnamen verliehen. Zum Beispiel der großen schwarzen Grabwespe, die er 2012 zusammen mit einer Kollegin entdeckt hat. Megalara Garuda, benannt nach dem Nationalsymbol Indonesiens, einem geflügelten Kämpfer. Wer die Folge Wespen, Schwarz, Gelb und Stichfest gehört hat, den konnte Michael hoffentlich schon etwas mit seiner Liebe für die stacheligen Geschöpfe anstecken. Michael ist aber nicht nur bekannt für seine Wespenexpertise. Er hat das Zentrum für integrative Biodiversitätsentdeckung am Museum mitbegründet, damit noch mehr Insektenarten entdeckt werden können und noch viele, viele neue Artnamen dazukommen. Und er schreibt Bücher über Wespen, über Artentdeckung und über Artnamen. Lukas Klaschinski, dein Stichwort.
Michael, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, Lukas.
Wir kennen dich hier bei Beats and Bones als Entomologe, als Insektenforscher und als dieser hast du ja auch schon persönlich die ein oder andere Art beschrieben. Das, was viele werdende Eltern stresst, das fasziniert dich, die Namensgebung. Warum?
Ja, ich finde das total spannend, weil das so ein bisschen etwas ist, wo man so kreativ werden kann. Also wo man so nachgetaner wissenschaftlicher Arbeit, also wenn man eine neue, also neue im Sinne von noch nicht entdeckte Art vor sich liegen hat, also man hat alle biologischen Fakten zusammengetragen, dann kann man richtig kreativ werden und sich überlegen, wie man diese Art gerne nennen möchte. Und das ist Ausdruck von so vielen Gedankenspielen, von so vielen Perspektiven, die laufen da zusammen in diesen Namen und das hat mich immer schon fasziniert.
Um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, hast du einen Artnamen, den du besonders gelungen findest?
Oh, da fallen mir eigentlich ganz viele ein, aber so unter den eher klassischen Namen finde ich einen ganz besonders schön, das ist nämlich Upopa epops.
Upopa epops?
Ja, genau, das ist der Wiedehopf, den es ja hier auch gibt, also ein Vogelname. Mhm. Der ist nun keine neue Bildung, also nicht in den letzten Jahren erst entstanden, aber vom Klanglichen mag ich ihn total gerne. Also ein Teil des Namens ist altgriechischen Ursprungs und meint auch den Wiedehopf und der andere ist lateinischen Ursprungs, meint auch den Wiedehopf. Also letztlich heißt das dann Wiedehopf, Wiedehopf. Woher der Name kommt, weiß man gar nicht so ganz genau. Also möglicherweise ist der klanglich an den Ruf des Wiedehopfs angelehnt. Aber ich mag ihn einfach auch klanglich wiederum sehr gerne. Upopa epops ist ein schöner Name.
Es gibt ja so ein richtiges System, das jeder einzelnen Art seinen Platz gibt. 1,8 Millionen, um genau zu sein. Wie wird hier in der Naturwissenschaft klassifiziert?
Ja, also die wichtigste Einheit dabei ist tatsächlich die Art. Also die Biologen ringen schon seit langer Zeit darum herauszukriegen, was eigentlich genau eine Art ist, aber das soll hier vielleicht jetzt nicht interessieren, aber Arten sind halt üblicherweise solche Gruppen von Tieren und Pflanzen, die sich miteinander fortpflanzen. So, und das heißt, aus den Individuen einer Art kommen wieder Individuen derselben Art heraus. So, und diese Arten, die bekommen einen zweiteiligen Namen. Wir kennen das von uns selber, der Mensch, Homo sapiens. Das ist so ein zweiteiliger Name. Und Homo ist der Gattungsname, der wird immer groß geschrieben, das steht vorne und kann mehrere Arten enthalten. Es gibt heutzutage nur eine Menschenart auf der Erde, also nur Sapiens. Aber bei anderen Tiergattungen ist das ganz anders. Da können zum Teil hunderte von Arten in dieser einen Gattung sein. So, das heißt also Gattungsname vorne, danach kommt ein kleingeschriebener Artname. Und das Ganze ist dann wiederum in so einer hierarchischen Struktur klassifiziert. Dann gibt's noch Familien zum Beispiel oder Ordnungen, die Ordnung der Käfer beispielsweise, eine sehr artenreiche Gruppierung. Aber die wichtigste Einheit ist vielleicht, und darum geht's ja auch, wenn man sich mit Benennung befasst, um Gattung und Artnamen, diesen zweiteiligen Namen.
Und das ist ja alles in Latein meistens, ne?
Ja, man sagt immer so, das ist Latein, aber eigentlich sind die meisten Artnamen griechischen Ursprungs. Aber das ist auf jeden Fall altsprachlich. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Ja, und warum ist das altsprachlich und wäre Englisch nicht eigentlich heutzutage sinnvoller?
Die ganze zoologische und botanische Nomenklatur hat ja eine lange Tradition. Also im Grunde fußt die in den wissenschaftlichen Anfängen der frühen Neuzeit, in der Latein die Umgangssprache der Wissenschaftler gewesen ist. Und anfänglich wurde ja auch die wissenschaftliche Literatur auf Latein geschrieben. Und so hat sich eben dieses Benennungssystem auf Basis der lateinischen Sprache entwickelt. Latein hat den großen Vorteil, dass es ziemlich stark formalisiert ist. Also es eignet sich im Grunde sehr gut dazu, so ein formales System der Benennung aufzubauen. Dazu ist das Englische im Grunde nicht so richtig geeignet. Dazu kommt auch noch, dass es eigentlich auch gar nicht unbedingt nötig ist, weil die Namen selbst, beziehungsweise die Bedeutung der Namen, spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Das sind eigentlich so sprachliche Etiketten, mit denen man die Arten bezeichnet. Also was jetzt zum Beispiel Upupa epops wirklich heißt oder bedeutet, ist eigentlich vollkommen egal, solange man weiß, dass der Wiederhopf Upupa epops heißt. Das heißt also, diese leichtere Zugänglichkeit zur Bedeutung des Namens übers Englische ist im Grunde gar nicht erforderlich.
Okay. Woher stammt eigentlich dieses Ordnungssystem, was angewendet wird?
Also das Ordnungssystem hat sich im Grunde schon seit langer Zeit entwickelt und ist dann aber richtig formalisiert worden durch Carl von Linné, der in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein sehr bedeutendes Werk geschrieben hat, das Systema Naturae, also ein System der Natur. Ist im Grunde ein gedrucktes Werk, in dem alle Tierarten, die er kannte, aufgelistet und beschrieben und benannt wurden. Und in der 10. Auflage, die 1758 erschienen ist, da ist im Grunde diese binominale Nomenklatur, also diese zweiteilige Benennung aller Arten, konsequent durchgeführt worden. Und später wurde dann auch von den Zoologen entschieden, dass das der Beginn der formalen Nomenklatur ist. Also der 1. Januar 1758, das ist der Startschuss des Benennungssystems, wie wir es heute auch verwenden. Und alle Namen, die seitdem publiziert wurden, müssen berücksichtigt werden.
Über 8000 Pflanzen und fast 4400 Tierarten hat von Linné in seinem Systema Naturae zusammengetragen. Das war noch 100 Jahre vor Darwin. Evolution nie gehört. Nach damaliger Auffassung hatte Gott in seinem einmaligen göttlichen Schöpfungsakt nur einige tausend Arten auf die Welt gebracht. Deshalb wirkte das Ziel, alle Arten zu erfassen, auch ganz entspannt erreichbar. Carl von Linné hat sich da als Gottesgehilfe angeboten und sich an die Arbeit gemacht. Oder in seinen Worten, Deus creavit, Linnaeus disposuit. Gott schuf, Linné ordnete. Diese Ordnung war auch angebracht. Vor allem in der Botanik hat Chaos geherrscht, quasi Wildwuchs in der Namensvergebung. Die Benennung einer Art, das war einfach eine Aneinanderreihung der wichtigsten Merkmale. Zum Beispiel eine Rosenart namens Rosa azuleata foliis odoratis subtus rubiginosis. Übersetzt: eine stachelige Rose mit duftenden Blättern, die darunter rosten. Von Linnés zweiteilige Artbezeichnung war da deutlich galanter. Er soll ziemlich eingebildet gewesen sein. Was ich aber sympathisch finde, er hat mit seiner Systema Naturae einen richtigen Darwin-Move hingelegt. Er hat entschieden, dass der Mensch ein Tier wie jedes andere ist und uns mit dem Schimpansen und dem Orang-Utan in die Ordnung der Primaten eingeordnet. Und einen Namen hat er uns auch gegeben. Homo sapiens.
Wie haben sich denn die Wissenschaftlerinnen damals abgesprochen? Wo wurden alle Namen gesammelt?
Ja, sie wurden eben gar nicht gesammelt. Das ist ein bisschen das Problem, unter dem wir heute auch noch leiden. Und es wurde auch nichts abgesprochen. Es ist so, wenn man eine Tierart, also ich spreche jetzt nur mal von Tierarten. In der Botanik ist es ähnlich, aber da kenne ich mich weniger gut aus. Wenn man also eine noch nicht entdeckte Tierart gefunden hat, dann kann man der einfach einen beliebigen Namen geben, der einem bestimmten Regelwerk folgt, den Nomenklaturregeln. Mhm. Und der wichtigste Schritt dabei ist dann, diesen Namen zu publizieren. Und das war es schon. In dem Fall ist dieser Name dann, man nennt das verfügbar. Also er ist in der Welt, der Name ist geboren worden und alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen sich zukünftig auch mit diesem Namen auseinandersetzen. Es gibt kein Kontrollgremium, es gibt keinen Absprachezwang. Es wird darauf gesetzt, dass die Scientific Community das selbst organisiert, dass sie also sieht, das ist in Wirklichkeit gar keine neue Art. Oder im Peer-Review-Verfahren der Zeitschriften, in denen das publiziert wird, also wenn das kontrolliert wird durch Fachkollegen, dann wird ja auch eine Gütekontrolle durchgeführt. Mhm. Aber es gibt jetzt von der Benennungsseite her kein Kontrollgremium, das darauf schaut.
Immer noch nicht?
Immer noch nicht, nein.
Wow.
Das ist aber auch nicht notwendig und auch gar nicht sinnvoll, weil die Bedingung ist ja, dass ein neu gebildeter Name diesen Nomenklaturregeln folgt. So, und darauf achten natürlich die Zeitschriften oder die Gutachter oder so. Das tun sie schon alles andere, also zum Beispiel die wissenschaftliche Qualität einer Art Entdeckung. Das kann eine Kommission wie die Nomenklaturkommission letzten Endes gar nicht beurteilen. Und bei der Vielzahl der Arten, also 18.000 Arten werden jedes Jahr neu entdeckt und benannt, wäre das überhaupt gar nicht leistbar, da eine Gütekontrolle noch vorzuschieben. Also das muss tatsächlich aus der Wissenschaftlergemeinschaft heraus irgendwie organisiert werden.
Ja, und es wird ja auch vorher geguckt, ob diese Art schon benannt wurde oder eben nicht, ne?
Na, das wird man natürlich erwarten, dass ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin das tut.
Ja, da muss
natürlich
auch
gute Gründe haben. Genau, es passieren dann natürlich Fehler oder beziehungsweise es gibt auch unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Also das, was der eine Wissenschaftler für zwei Arten hält, kann ein anderer Wissenschaftler für nur eine Art halten. Also gibt es da durchaus auch Dissens, wissenschaftlichen Dissens.
Es gibt wirklich keine verpflichtende Datenbank, in der alle Arten eingetragen werden.
Also es gibt keine verpflichtende Datenbank, in der das alles gespeichert wird. Es gibt inzwischen Datenbankinitiativen, die aus vielen Datenbanken, die auf der Welt geführt werden, diese Daten abgreifen und dann alles zusammen für die Öffentlichkeit bereitstellen. Der sogenannte Catalog of Life ist zum Beispiel so eine Datenbank, die für sich beansprucht, alle jemals beschriebenen Arten aufnehmen zu wollen. Mhm. Sie ist auch sehr weit, sie ist nicht vollständig, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber eine verpflichtende Datenbank, wo man seine Arten registrieren muss, die gibt es nicht.
Sagen wir mal, ich habe eine Wespenart entdeckt und will sie nach mir benennen. Das macht man eigentlich nicht, ne?
Genau.
Wie würde sich das als Artname anhören?
Also wenn man einen modernen Namen nimmt, den man verwenden möchte, dann würde man ihn latinisieren. Also das heißt, wenn man jetzt Lukas nehmen wollte, dann würde man da, weil du ja männlich bist, ein Us dranhängen.
Lucasius.
Genau, Lucasius oder Lucasus.
Lucasus.
Und dann würde man es in den Genitiv setzen. Und dann wird aus dem Us ein I. Also Lucasi wäre dann der richtige Name. Also nehmen wir irgendeine Wespengattung beispielsweise. Mhm. Amophila ist so eine häufige Art oder Gattung, die vorkommt. Amophila Lucasi wäre dann...
Würde fast nicht auffallen.
Die Lukas-Wespe. Okay. Na, formal wäre das gar nicht problematisch. Man könnte das machen,
natürlich. Aber irgendwie gehört es nicht zum guten Ton, das zu machen, ne?
Na, Arten nach sich selber zu benennen, das gehört nicht zum guten Ton. Aber wenn ich jetzt eine neue Wespenart entdecken würde und ich hätte guten Grund, sie dir widmen zu wollen, dann spricht nichts dagegen, sie Lucasi zu nennen.
Und nach sich selber benennen, das macht man nicht, weil das so ein bisschen zu egoistisch ist?
Na, solche Patronyme oder Eponyme, also Namen nach Personen, sind schon auch Widmungsnamen. Also die widmet man jemandem, um seinen Dank zum Ausdruck zu bringen oder für Förderung oder für Unterstützung oder für emotionale Nähe oder da gibt es vielerlei Gründe. Man kann auch was Negatives ausdrücken, das machen nur wenige, aber das könnte man. Und nach sich selber würde man das nicht tun wollen. Mhm.
Was ist denn besonders korrekt und angemessen, wenn ich eine Benennung vornehme?
Ja, das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Also ich kann natürlich eine Art, die aus Spanien stammt, kann ich natürlich Hispanicus nennen. Das hat die alte lateinische Bezeichnung für Spanien. Das wird heute aber von manchen Wissenschaftlern als ein bisschen lame gesehen. Also manche wollen gerne, dass da ein bisschen mehr Pep reinkommt und besonders auch kann man mit ungewöhnlichen Namen auch Öffentlichkeit generieren. Bekanntes Beispiel ist ein Spinnenforscher vom Senckenberg-Museum in Frankfurt, Peter Jäger, der an Spinnen arbeitet, an großen Hüllenspinnen und der seine Spinnen immer nach Prominenten benennt. Also nach David Bowie, nach Nina Hagen, nach Helge Schneider hat er schon, nach Loriot hat er neulich eine Art benannt und das generiert immer enorm viel Aufmerksamkeit. Also das geht immer in die Presse und seine Heteropoda David Bowie, das ist so das bekannteste Beispiel, war sogar schon im Rolling Stones Magazine erwähnt. Ach, und so. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise natürlich. Ne? Das mögen nicht alle Wissenschaftler, aber manche mögen es eben doch.
Ja, also er gibt den Insekten dann eine Bühne damit und das ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja gerade das, was häufig in der Wissenschaft fehlt, die Brücke zu bauen zur Öffentlichkeit. Und wenn das ein Weg ist, der ja niemandem wirklich schadet, dann finde ich den durchaus legitim.
Ja, unbedingt, finde ich auch. Und ich habe selber auch solche Aktionen schon gemacht. Also wir haben zum Beispiel auch bei der Langen Nacht der Museen mal über eine neue Wespenart abstimmen lassen von den Museumsbesuchern. Auch um während des Events eben auch zu zeigen, wie funktioniert das eigentlich mit der Benennung und das ist alles vielleicht gar nicht so schwierig und man muss nicht unbedingt Latein oder Griechisch können, um da mitmischen zu können. Und das haben wir dann auch publiziert tatsächlich, das Abstimmungsergebnis der Museumsbesucher. Und jetzt gibt es eine Wespe, die nach den Dementoren von Harry Potter benannt ist, Ampulex Dementor.
Wie verfährst du denn bei der Artbeschreibung? Bringst du auch Persönliches mit ein? Lieblingsband, Kindernamen, Schwiegermutter, Lieblingsessen?
Ja, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend tatsächlich. Also ich habe schon viele Arten, Wespenarten sind es ja üblicherweise nach geografischer Herkunft oder nach Ethnien zum Beispiel, die dort in der Region der Herkunft leben, benannt. Wie gesagt, ich habe auch schon mal eine Wespe nach den Dementoren aus Harry Potter benannt. Also sowas mache ich schon, aber ich persönlich würde jetzt keine Art nach einem Familienangehörigen benennen wollen. Also das ist so ein bisschen, das ist mir zu persönlich tatsächlich.
Okay, Michael hält es bescheiden. Aber ich sag euch, einmal in die Welt der Namenskuriositäten abgetaucht, wird klar, es kann auch ganz anders gehen. Die einen orientieren sich am Sound. Krex, krex, das ist der Wachtelkönig. Andere orientieren sich an Filmklassikern, wie der Insektenforscher Paul Marsh. Der hat eine Wespenart nach dem berühmten Satz »Ich schau dir in die Augen, Kleines« auf Englisch »Here's looking at ya« benannt. Und wiederum andere Forschende lassen sich gleich vom Gattungsnamen selbst inspirieren und zollen Achselschweiß und reiner Zufall Tribut. Die Gattung Gelee zum Beispiel klingt englisch ausgesprochen wie Jelly. Und so heißen ein paar Pilzkäferarten Jellyfish oder Jellybean. Richtig albern wird es dann bei den Grasschneckenarten Wallonia Ayapopaya und Wallonia Hoppla. Und der Schmetterlingsforscher William Dunham Kierford hat einfach das Alphabet durchgespielt. Eukosma Bobana, Kokana Dodana, Hohana Lolana und so weiter. Immerhin kann man die gut aussprechen, denn der aktuell längste Artname gehört einem 2020 entdeckten Bakterium und besteht aus 73 Buchstaben. Also, was wollen die Forschenden uns damit sagen?
Ich nehme hier mein Zitat aus deinem Buch. Wissenschaftliche Namen haben viel mit einem Kreuzworträtsel gemein. Der Benenner gibt es auf und seine Entomologenkollegen damit vor, ein Rätsel zu stellen, bereitet ihm sadistisches Vergnügen.
Ja, das ist ein ziemlich bekannt gewordenes Zitat eines Amateur-Entomologen, der an englischen Schmetterlingen gearbeitet hat. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Also das impliziert so, dass man da irgendwie Menschen auch in die Irre führen will oder nicht so richtig verraten möchte, was die eigenen Beweggründe sind. Aber so wird es eigentlich heute nicht mehr gemacht. Also wenn man eine Art Beschreibung publiziert, dann gibt es auch immer so eine Sektion, so einen Abschnitt, die nennt sich Etymologie, also Namensherkunft. Und jeder Wissenschaftler wird heutzutage dort genau erklären, warum er diesen Namen so gewählt hat, wie er ihn gewählt hat und auch aus welchen Namensbestandteilen er sich zusammensetzt. Also normalerweise erklärt man das. Das muss man nicht tun. Und ich kenne auch Artnamen, deren Geschichte vollkommen unklar ist, also wo man eigentlich nicht ohne weiteres rausbekommt, warum die gewählt wurden. Aber das ist eher die Ausnahme.
Es gibt ja auch sehr einfache Namen. Der Gorilla heißt wissenschaftlich Gorilla, Gorilla, Gorilla. Ist da jemand denn einfach gelangweilt gewesen bei der Namensgebung?
Also das ist ein besonderer Fall, dass man so einen dreiteiligen Namen hat. Zur Erinnerung nochmal, also der erste Teil ist der Gattungsname, der zweite Teil ist der eigentliche Artname und der dritte Teil ist die Unterart. Also das ist nochmal eine Kategorie unterhalb des Artniveaus, also innerhalb der Art.
Sowas wie Berggorilla dann, ne?
Ja genau, das ist nämlich bei den Gorillas der Fall. Man kennt heute zwei verschiedene Gorilla-Arten und jede dieser beiden Gorilla-Arten oder innerhalb jeder dieser beiden Gorilla-Arten werden auch jeweils zwei Unterarten bezeichnet oder unterschieden. Und dadurch entstehen diese dreiteiligen Namen. Und die sogenannte Nominatart, nämlich der Gorilla selber, also der Berggorilla ist Gorilla beringii und der Flachlandgorilla Gorilla Gorilla. Und wenn man jetzt also in Gorilla Gorilla noch eine Unterart unterscheidet, wird die zweite Unterart, die dann automatisch dabei nomenklatorisch entsteht, kriegt die dritte Wiederholung dieses Namens dran. Also das heißt, dann hat man einen Gorilla, Gorilla, Gorilla.
Sucht ihr eigentlich dann auch die umgangssprachlichen Namen aus? Also ich habe mal ein bisschen durchgeschaut. Lachender Hans, wandelnde Geige, Geburtshelferkröte, Prinzessin von Burundi, Judasaur-Pilz. Da wurde sich ja schon kreativ ausgetobt, ne?
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt bestimmte Tiergruppen, bei denen das eine lange Tradition hat. Zum Beispiel in der Ornithologie, also in der Vogelkunde. Also die Ornithologen sind seit jeher besser organisiert als andere Zoologen. Und bei denen werden diese populären Namen auch in den gängigen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und so, werden von einer Kommission kontrolliert. Also das heißt, man weiß gar nicht, wie das genau läuft, ob man es beantragt oder so. Auf jeden Fall werden diese populären Namen dort auch organisiert. Das ist aber bei anderen Tiergruppen nicht der Fall. Und bei den Wespen zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Also da aus vielen Gründen sind diese populären Namen auch gar nicht gut geeignet, um Tierarten zu benennen. Sie sind ja nur regional wirksam. Also wenn ich einen deutschen Namen vergebe, bedeutet der natürlich schon in Frankreich nach Westen schon nichts mehr. Deshalb hat man ja die wissenschaftlichen Namen, weil die universell und weltweit gültig sind. Aber wenn man das gerne möchte, kann man natürlich auch populäre Namen gleich mit vorschlagen für die Arten, die man entdeckt. Aber das wird eben wahrscheinlich zumindest bei indonesischen Wespen niemanden interessieren. Also das ist eigentlich etwas, was wenig Nutzen hat.
Wie wichtig sind eigentlich die umgangssprachlichen Namen? Man hat ja den Eindruck, dass sich da auch ein Spaß draus gemacht wird, oder?
Also ich glaube, dass die umgangssprachlichen Namen vor Ort, also in den Regionen, wo die Arten vorkommen, durchaus eine Rolle spielen. Ich meine, wir sprechen natürlich vom Storch und benutzen nicht den wissenschaftlichen Namen oder von der Amsel oder vom Rotkehlchen. Also diese populären Namen, die spielen natürlich eine große Rolle in der alltäglichen Kommunikation. Aber auch das stößt natürlich bei so artenreichen Gruppen wie den Insekten ganz schnell an Grenzen oder bei Asseln oder bei Milben oder so. Die haben alle keine oder wenige nur haben populäre Namen. Einfach weil auch dieser Kommunikationsbedarf nicht in dem Maße da ist, außer eben zwischen Wissenschaftlern.
Du erzählst in deinem Buch auch eine Geschichte über die Fledermaus, die ja gar keine Maus ist. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist so eine historische Anekdote, die tatsächlich gibt es Wissenschaftler, die sich an diesen populären Namen, besonders wenn sie nicht korrekt sind, stören. Also die Fledermaus ist eben, wie du richtig sagst, keine Maus. Und die Spitzmaus in diesem Zusammenhang ist auch keine Maus. Also die Fledermäuse sind eine eigene Gruppe innerhalb der Säugetiere. Und die Spitzmaus gehört mit den Igeln zum Beispiel zusammen zu den sogenannten Insektenfressern. Also sind mit den Mäusen jetzt, außer dass es halt Wirbeltiere sind oder Säugetiere, gar nicht näher verwandt. Und in den 1930er Jahren hat dann auch mal ein Zoologe hier vom Museum für Naturkunde auf einer Tagung vorgeschlagen, dass mit diesem Namen nun endlich Schluss sein soll. Er hat so eine Standardliste der deutschen Säugetiere veröffentlicht und hat dann gesagt, also wir können unmöglich diese zoologisch inkorrekten Namen weiterverwenden. Und hat dann vorgeschlagen, dass die Fledermäuse ab jetzt Fleder heißen, also hat einfach dieses Maus hinten gestrichen, und die Spitzmäuse Spitzer.
Ah.
Also er hat einfach einen Alternativnamen vorgeschlagen. So, und die Geschichte sagt nun, und das ist auch tatsächlich durch entsprechende Dokumente belegt, dass Adolf Hitler, also es war halt im Dritten Reich, dass Adolf Hitler eine Mitteilung, ich glaube, in der Berliner Zeitung gelesen hat, wo darüber berichtet wurde und das gar nicht lustig fand und meinte, dass da also Schindluder mit der deutschen Sprache getrieben wird und hat dann also von der Reichskanzlei den Zoologen ausrichten lassen, dass sie so einen Unsinn bitte zu lassen haben und dass also ab sofort die Fledermäuse wieder Fledermäuse heißen und die Spitzmäuse wieder Spitzmäuse, sonst könne man sie auch an die Ostfront schicken, die Wissenschaftler. Also da wurde massiv Druck ausgeübt. Also wie jetzt genau die Prozesse dann historisch gesehen verlaufen sind, weiß ich natürlich auch nicht. Und wie viel Hitler da jetzt wirklich, welche Rolle er dabei wirklich gespielt hat. Aber zumindest kam diese Botschaft unterzeichnet von Adolf Hitler aus der Reichskanzlei. Und die Wissenschaftler haben es verstanden.
Mhm.
Und damit war dann die Geschichte von Fleder und Spitzer schnell zu Ende.
Apropos Hitler, es gibt ja auch einen Hitlerkäfer. Wie wird das in der Fachwelt gesehen? Hat die Freiheit in der Benennung nicht auch irgendwo Grenzen? Bei sowas zum Beispiel?
Ja, es gibt in den Nomenklaturregeln eine sogenannte Präambel, wo die Wissenschaftler im Grunde eingeschworen werden auf moralisch einwandfreies Verhalten. Also das heißt, ehrverletzende Namen zum Beispiel sollen nicht vergeben werden. Was das genau heißt, ist unklar. Aber da gibt's schon sowas in den Nomenklaturregeln. Ja, es gibt heute Namen, die unzweifelhaft ethisch fragwürdig sind. Zum Beispiel Arnulf Thalmus Hitleri, dieser Hitlerkäfer. Und Ich denke, man würde tatsächlich in der wissenschaftlichen Community, wenn man da eine Umfrage machen würde, würde man eine Mehrheit dafür gewinnen, dass man solche Namen eigentlich nicht haben möchte. Nun ist es aber so, dass die Nomenklaturregeln eben dort nicht eingreifen eigentlich. Also die beurteilen die Bedeutung oder auch diese Implikation, die so ein Name hat, nicht.
Keine wirkliche moralische Komponente?
Nein, eigentlich nicht. Und zwar aus meiner Sicht nachvollziehbaren Gründen. Also bei Hitler, wie gesagt, glaube ich, würde man eine Mehrheit dafür finden, dass das kein Name ist, den man gerne haben möchte. Aber es ist im Einzelfall natürlich extrem schwer zu beurteilen. Also das, was für den einen ethisch problematisch ist, ist für den anderen vielleicht was ganz anderes. Und zum Beispiel, ich habe es ja auch schon erwähnt, es gibt inzwischen Arten, die nach Donald Trump benannt sind.
Ja.
Und wenn man nun einen Republikaner fragen würde, würde er sagen, das ist eine super tolle Sache. Und wenn man einen Demokraten fragen würde, würde er sagen, um Himmels Willen, das ist ein verurteilter Straftäter. Man kann doch keine Art nach Donald Trump benennen. Und vor so einem Problem stünde im Grunde die Nomenklaturkommission, wenn sie diese ethischen Fragen versuchen würde zu klären. Derzeit geht es nicht. Und das ist auch der Grund, warum diese Namen nicht geändert werden. Es gibt im Moment ein relativ starkes öffentliches Interesse an dieser Diskussion. Vor einiger Zeit wurde auch eine Publikation angekündigt, die noch nicht erschienen ist, über ethisch fragwürdige Dinosauriernamen. Mhm. Also nach Kolonialoffizieren zum Beispiel, die an der Niederschlagung von Aufständen in Afrika beteiligt waren und solche Sachen. Und da hat man einige Namen gefunden, die schwierig sind, natürlich, ne, durch den kolonialen Hintergrund besonders. Aber die Nomenklaturregeln lassen es im Moment nicht zu. Und derzeit wird in der wissenschaftlichen Community intensiv darüber diskutiert, wie man das lösen soll, dieses Problem. Und ob man zum Beispiel eine Kommission einsetzt, eine Ethikkommission, die sich dann auf Antrag mit diesen Fragen beschäftigt.
Ja, nicht jede Geschichte hinter Artnamen ist witzig und kurios. Im Museum steht zum Beispiel das Skelett des Dysolatosaurus Letovorbeckii. Der Gattungsname bedeutet übersetzt so viel wie schwierig zu fangende Echse. Der deutsche Wissenschaftler Hans Virchow hat ihn 1919 nach Paul von Letovorbeck benannt. Und der war als Kommandeur der deutschen Kolonialarmee an Gräueltaten in Afrika beteiligt. Die kritische Aufarbeitung der Geschichte ist der erste Schritt. Aber daraus werden Veränderungen gefordert. Wir ändern Straßennamen, entfernen Denkmäler und passen unsere Sprache an. Solange es für die Änderung von wissenschaftlichen Namen keine Lösung gibt, bleibt erstmal nur die Aufklärung. Das ist zum Beispiel Teil der Provenienzforschung am Museum. Woher stammen die Objekte und wer waren ihre SammlerInnen? Wer mehr über koloniale Hintergründe erfahren will, der höre gerne mal in unsere Folge »Koloniale Spuren – Die Herkunft der Objekte« rein.
Wenn es nicht aus ethischen oder moralischen Gründen passiert, kann es dann mal passieren, dass sich herausstellt, dass eine Art, die mal beschrieben wurde, gar nicht richtig beschrieben wurde. Ich erinnere mich da an diesen Blaubock aus unserer Blaubock-Folge. Ne? Da hatte sich nach der modernen DNA-Analyse herausgestellt, dass manche Etiketten gar nicht richtig waren und nicht jeder Blaubock ein echter Blaubock war. Ne? Was passiert dann?
Das wird ja nur dann zum Problem, wenn es die sogenannten Typen betrifft. Also das heißt, im Augenblick der Artbenennung hat ja jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin eine bestimmte Anzahl von Individuen vor sich stehen. Mindestens eins sollte man haben. Manchmal sind es auch mehrere. Und dieses Belegmaterial, diese Referenzobjekte für einen Artnamen, das sind die sogenannten Typen oder das Typusmaterial. Und die sind sowas Ähnliches wie das Urmeter eines jeden Artnamens. Also wenn man genau wissen will, was ein bestimmter publizierter Artname wirklich bedeutet, muss man sich die Typen, die in irgendwelchen Museen hinterlegt sind, anschauen. So, und wenn dort Bestimmungsprobleme auftreten, also wenn man beispielsweise ein Wissenschaftler hat fünf Tiere und sagt, also diese fünf Tiere stehen für eine neue Art und die nenne ich so und so. Und später guckt jemand nochmal genau hin, meinetwegen mit DNA-Methoden oder irgendwie anders. Und findet dann gute Hinweise darauf, dass von diesen fünf Tieren zwei zu einer ganz anderen Art gehören. Dann würde das eben bedeuten, dass man eine zweite Art beschreiben würde anhand dieser zwei Individuen, die man da hat. Das wäre im Grunde überhaupt kein Problem.
Mhm. Was brauche ich denn eigentlich alles, um eine neue Art dann wirklich ganz sicher zu bestimmen, dass Fehler nicht passieren?
Das hängt natürlich ein bisschen von der Art ab. Also es ist ein klassisches Beispiel, über das ich auch in meinem Buch ausführlich erzählt habe, ist die Entdeckung des großen Pandas. Mein großer Panda kennt jeder, diese knuddeligen Bären, die so ein schwarz-weißes Fell haben. Und als in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein französischer Pater in China ein Fell von so einem Bären gesehen hat, und er kannte sich mit Bären nicht besonders gut aus, wusste aber sofort, es gibt auf der ganzen Welt keinen Bären, der ein schwarz-weißes Fell hat. Bislang zumindest nicht. So, und das heißt, die Entdeckung eines Bären mit schwarz-weißem Fell ist vollkommen ausreichend. Und er hat mehrere dann gesehen letzten Endes, um zu sagen, hier habe ich was Neues entdeckt. Ist ein Extrembeispiel, würde man heute vielleicht nicht mehr so leicht machen können, aber ihm reichte das. Er hat eine 16-zeilige Beschreibung geliefert, den neuen Namen dann veröffentlicht, und damit ist der große Panda in die Welt gekommen.
Ja, bei so großen Säugetieren würde ich tippen, kommt das heute gar nicht mehr vor. Oder glaubst du, es könnten Säugetiere in der Größe noch entdeckt werden?
Also immer wieder gibt es so Überraschungsfunde. Also es gibt in Vietnam im Regenwald ist mal so eine Rinderart entdeckt worden. Da gab es Hinweise, dass es da was gibt. Man hatte so Hörner gefunden und so, aber ganz klar war das alles nicht. Also das passiert schon hin und wieder, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Kleine Wirbeltiere wie Frösche oder Mäuse oder so, da werden schon regelmäßig neue Arten entdeckt. Mhm. Das ist natürlich schon so. Aber der größte Anteil an unbeschriebenen oder unentdeckten Arten ist sicherlich bei den Insekten. Und da hängt es dann einfach von der Insektengruppe selber ab. Also ich habe auch schon mal eine Grabwespenart beschrieben, die so ein unglaublich langes Horn mitten auf der Stirn quasi hatte. Das gab es bei keiner anderen Art, und das heißt, schon allein an der Existenz dieses Horns konnte man mit großer Sicherheit sagen, ja, das ist wirklich eine neue Art. Aber der größte Teil der Arten ist weniger gut durch solche äußeren Merkmale charakterisiert, und deshalb spielen eben DNA-Untersuchungen eine sehr zentrale Rolle inzwischen und auch bei Methoden Artentdeckung zu beschleunigen. Also es gibt ja Millionen von unentdeckten Tierarten. Und da müssen wir uns ein bisschen ranhalten, um die alle zu entdecken, bevor sie ausgestorben sind. Und bei dem Versuch, das schneller zu werden, bei der Artentdeckung und Benennung, da spielen eben solche DNA-Methoden, auch automatisierte DNA-Methoden, eine ganz entscheidende Rolle.
Und jetzt zum Beispiel bei Wespen, wenn du nicht die DNA verwendest, was schaust du dir alles an? Gibt es da besonders charakteristische Merkmale wie bei Säugetieren zum Beispiel der Backenzahn, ne?
Also bei den Wespen, mit denen ich üblicherweise arbeite, also die Grabwespen, von denen es ungefähr 10.000 Arten schon gibt, die sind, was ich sehr angenehm finde, die sind aus sich heraus relativ merkmalsreich. Also die haben ja alle, wie alle Insekten auch, so ein äußeres Skelett. Und dieses äußere Skelett, das besteht aus ziemlich vielen verschiedenen Platten, die so im Laufe der Zeit so zusammengewachsen sind. Und zwischen diesen Platten gibt es so Nähte und Furchen und Gruben und Zähne. Und also da gibt's, die Antennen haben häufig unterschiedliche Gestalt. Und was bei vielen Insekten ein sehr wichtiges Merkmal ist, sind die männlichen Genitalien. Also die männlichen Genitalien sind bei Insekten sehr komplexe, harte Strukturen, an denen häufig irgendwelche Zähne, Borsten, irgendwelche Kämme oder so sind. Und die kann man auch gut rausoperieren bei einem toten Tier. Und das zum Beispiel ist auch bei Grabwespen ein wichtiges Merkmal.
Was treibt einen als Artenbeschreiberin eigentlich an? Ist das so eine Art Sammlerhobby? Ist das der Wunsch, alles zu beschreiben, damit man auch weiß, was gibt es nicht mehr? Was kommt dazu? Also einfach, um so einen Gesamtüberblick über die Natur zu erhalten. Oder vielleicht auch so einen Ordnungsdrang, dass man versucht, die Natur zu ordnen.
Also wenn du mich nun fragst, also was treibt mich an, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, so ist das schon auch der Wunsch danach zu verstehen, was eigentlich auf der Erde vorkommt. Es ist ja eine begrenzte Zahl. Also wir wissen ja, es gibt ja nicht unendlich viele Arten, sondern es ist ja klar, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Arten gibt aus jeder Gruppe. Und die Dinge, die mich interessieren, also neben der Erfassung von neuen Arten, sind so Stammesgeschichte, also wie sind die Arten miteinander verwandt, wie ist die Evolution abgelaufen, wie haben sie sich historisch, geografisch verbreitet über die Erde? Die Güte dieser wissenschaftlichen Fragestellung oder Arbeiten hängt ja davon ab, wie genau wir darüber Bescheid wissen, wer eigentlich überhaupt Teil dieses Spiels ist. Also wir können natürlich einen Stammbaum, kann ich natürlich machen, aber wenn ich weiß, dass der einigermaßen vollständig ist, dann kann dieser Stammbaum natürlich nicht besser sein als die Datengrundlage, aus der er dann letztlich entstanden ist. Also das heißt, eine möglichst vollständige Erfassung ist die Grundvoraussetzung, um all diese Fragen gut beantworten zu können. Aber ja, also der Traum von der Vollständigkeit spielt dabei natürlich schon auch immer eine Rolle. Das ist schon so.
Und die Gruppe der Insekten ist ja die Gruppe, die noch am unvollständigsten beschrieben ist, ne? Was würdest du sagen im Verhältnis zu den Säugetieren? Wie viele Säugetiere sind noch unentdeckt, ungefähr in Prozent? Und wie viele Insekten, würdest du sagen, in Prozent sind noch unentdeckt?
Na, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie viele Arten wir schon kennen, da wird das Verhältnis eigentlich ziemlich deutlich. Also wir kennen ja ungefähr 1 Million Insektenarten. Wie viele es genau sind, wissen wir nicht, weil es da keine Datenbank gibt. Und wir kennen ungefähr 8000 Säugetierarten. Und es gibt mit Sicherheit noch ein paar Dutzend Säugetierarten, die noch entdeckt werden können. Also vielleicht sind es sogar 100, ich weiß nicht genau. Bei den kleinen Säugern ist das natürlich immer sehr schwer zu sagen. Und auch Fledermäuse zum Beispiel, da gibt es auch noch unentdeckte Arten. Aber letzten Endes ist das überschaubar. Bei den Insekten ist es anders. Wir kennen schon 1 Million in etwa. Und die meisten Wissenschaftler denken aber, dass es noch 5-6 Millionen gibt, die noch nicht entdeckt sind. Und bei bestimmten, besonders artenreichen Gruppen, wie zum Beispiel parasitische Wespen, da gibt es sogar Schätzungen, dass einzelne Familien an die 500.000 noch unbeschriebene Arten haben könnten. Und dann gehen die Gesamtzahlen noch mal drastisch nach oben. Also es sind viele Millionen, die noch nicht entdeckt sind.
Also haben wir nur den kleinsten Teil entdeckt bisher?
Genau, also eine grobe Schätzung ist immer, dass wir erst ungefähr 10% der auf der Erde lebenden Artenvielfalt bislang entdeckt haben.
Und wahrscheinlich 90% der Säugetiere.
Davon kann man sicherlich ausgehen, ja.
Wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es da natürlich eine Schätzfrage in Form eines Reels. Und bei der könnt ihr fleißig mitraten. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell natürlich beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Michael, du kennst das Spiel. Kannst du folgende Frage beantworten? Welche Tierart verbirgt sich hinter dem Artnamen Trinkerbella nana? Zwergwespe oder Libellen?
Ja, diese Art hat tatsächlich ein Kollege von mir, den ich ganz gut kenne, auch beschrieben. Das ist eine ganz kleine Wespe, eine Zwergwespe, die nur 1/4 Millimeter groß ist. Also die ist wirklich, wirklich winzig klein. Und Insekten, die so klein sind, für die hat die Luft eine andere physikalische Konsistenz. Und die haben deshalb keine normalen Flügel, sondern haben so Streifen, Fäden dran und werden dann so ein bisschen passiv in der Luft verfrachtet und bekommen dadurch sowas Feenhaftes. Und deshalb fühlte er sich an so eine Feengestalt erinnert und sie dann entsprechend genannt.
Michael, vielen Dank. Es hat wieder Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Klingeling! Wenn ihr weiter ins Thema eintauchen möchtet, in seinem Buch Die Kunst der Benennung hat Michael noch mehr Geschichten rund um Arten und ihren Namen zusammengetragen. Dann habt ihr auch etwas zum Schmökern bis zur nächsten Folge Beats and Bones. In der schauen wir uns den Vogelzug an. Allerdings nicht so, wie ihr denkt. Die Vogelsammlung des Museums ist nämlich umgezogen, ganz ohne dabei Thermalwinde auszunutzen. Wie sie aus hunderten Umzugskisten eine Ausstellung gezaubert haben, das erzählen uns Bonnie und Pascal in 2 Wochen. Bis dahin freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein paar Sternchen und gerne auch Kommentare auf Spotify dalasst. Ihr wisst, wir lieben euch, die beste Community. Also macht's gut. Tschüdelü.